Staubsauger oder auch Glühlampen können ein echtes Einfallstor sein. Sagen wir mal, je no-namiger ein Produkt ist, desto schwieriger und gefährlicher wird es auch. Und da wäre ich dann schon sehr vorsichtig.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Fenster zu, Licht an, Aufnahme läuft.
Wie cool wäre das denn, wenn auch unser Podcast-Studio so richtig smart wäre? Dauert aber vielleicht nicht mehr lange. Denn wenn etwas boomt, dann der Smart-Home-Markt. Und wenn das jemand weiß, dann unsere Podcast-Nachbarn von Casa Casi. Die Tech-WG hat, lebt, atmet Smart-Home-Gadgets. Deswegen gibt es heute eine Spezial-Crossover-Folge mit den Jungs von Casa Casi. In den Rubriken geht es unter anderem mit Fabi von Casa Casi um die Apple Vision Pro, im Tech-Check um sommerliche 30 Grad und wie man sein Smartphone vor der Hitze schützen kann und um die besten Gesundheitswearables. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Diese Folge ist anders, denn es ist die erste Crossover-Folge mit unseren Podcast-Nachbarn von Casa Casi. Hi, cool, dass ihr da seid.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Johanna.
Fabi und Casi, ihr lebt in eurer virtuellen Tech-WG und hier geht es heute um euer Smart Home. Was war denn euer erstes Smart Home-Gadget, was ihr euch gekauft habt? Was ist das Erste, was eingezogen ist in die WG?
Also jetzt aktuell in dieser WG war das erste Licht. Unsere Bude sieht aus mittlerweile echt wie so ein, ja, wie so eine Musterwohnung von Ikea.
So ein Katalog.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt einige Filialen von Ikea in Deutschland, die echt weniger Ikea-Möbel haben als wir hier. Und also sind hier verschiedene Arten von Lichtern in die Bude eingezogen, inklusive dann auch dem Hub von Ikea, den wir als erstes genutzt haben.
Kannst du das empfehlen oder musstet ihr jetzt einfach Ikea nehmen, weil alles andere auch schon Ikea ist?
Ich musste Ikea nehmen, weil Palle das einfach bestellt hat. Grundsätzlich war es schrecklich unkompliziert. Wir lassen das alles über Google Home und den Google Assistant laufen. Und das war tatsächlich sehr unkompliziert und ich könnte noch nichts Negatives sagen tatsächlich.
Kannst du uns mal durch eure WG durchführen?
Wir haben einen Staubsaugerroboter, den wir allerdings in Rente geschickt haben, weil der ist grundsätzlich smart, aber hat auf verschiedene Teppiche nicht so richtig Bock. Dieser Posten ist noch vakant gerade. Ja, das Licht habe ich schon gesagt. Und dann haben wir uns jetzt ein paar Geräte ins Wohnzimmer gestellt, haben so einen smarten Receiver, über den wir Spotify hören, haben da den 32 Zoll Frame dran von Samsung. Der ist tatsächlich normalerweise unser virtueller Bilderrahmen, aber das ist auch so ein Poser-Ding, weil wir haben im selben Wohnzimmer haben wir eigentlich auch unseren großen Fernseher, den 65 Zöller von Samsung, den QLED 8K. Und ja, das ist eigentlich so unser smartes Lagerfeuer, um das wir uns versammeln im Wohnzimmer. Und gleichzeitig haben wir noch den Google Home Max, der ist ja schon ein bisschen betagt, ist aber so, ja, es ist unser Steuerelement quasi. Da läuft alles zusammen über das Teil.
Fabi, hast du noch ein paar Smart Home Sachen oder Automatisierungen, die dir den Alltag so ein bisschen erleichtern zu Hause?
Also ich habe tatsächlich ein smartes Türschloss. Das heißt, steuerbar aus der Ferne, öffnenbar aus der Ferne. Ansonsten sehr viele Apple-Lautsprecher. Man muss dazu sagen, da ist Siri drauf. Das heißt, es ist so, geht so smart. Also eigentlich gar nicht.
Du kannst das Wetter erfragen.
Ja, aber sofern sie dich versteht. Und da musst du halt auch ein bisschen Glück haben.
Ja. Ist ja nicht das einzige Problem bei Smart Homes, oder? Also viele starten ja damit gar nicht wegen Datenschutz und ethischer Fragen und alle hört, also weiß nicht, die Siri hört dauerhaft zu. Wie seht ihr das? Nehmt ihr das so mit?
Ich bin da eigentlich auch recht unbedarft an der Stelle, würde ich sagen. Einfach deswegen, weil ich mir sage, so, ja, also ich bin mir sicher, dass sie zu einem gewissen Teil mithört. Auf der anderen Seite glaube ich, also so ein richtiges Datenleck sozusagen kann sich kein Unternehmen mehr leisten. Aber man muss sich schon damit auseinandersetzen natürlich. Also man sollte nicht komplett sagen, ach, das macht ja alles gar nichts, weil beispielsweise Staubsauger oder auch Glühlampen können ein echtes Einfallstor sein. Sagen wir mal, je no-namiger ein Produkt ist, desto schwieriger und gefährlicher wird's auch. Und da wäre ich dann schon sehr vorsichtig.
Manchmal macht's einem echt Bauchschmerzen, nicht, wenn man es nutzt, da bin ich einfach so unanständig schmerzfrei auch, sondern eher, wenn man darüber berichtet, wenn wir jetzt, so wie jetzt im Podcast drüber sprechen oder einen Artikel schreiben, wo es um Sicherheit geht, und dann stellt man fest, irgendwie, also selber, ich mit dem erhobenen Zeigefinger hier so rumräubern, da bin ich vorne dabei, aber selber zu Hause, nicht so.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das geht vielen so. Also dieser Gedanke von, okay, wir nutzen es halt irgendwie alle und wir sind alle irgendwo ein bisschen ausgeliefert, und wenn du es halt nicht nutzt, ist auch blöd. Oder könntet ihr jetzt einfach sagen, nö, ich hau das Ganze jetzt wieder raus aus der Wohnung und lebe wieder steinzeitmäßig?
Also ich nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich kann da nur schwer drauf verzichten. Aber ich habe, wie gesagt, schon einmal ein Bekannter, der Netzwerkspezialist ist, hat mir mal gezeigt, wie man letztlich so ein Netzwerk kapern kann, ist dann eben auch über eine Glühbirne rein, und das hat ein paar Minuten gedauert und schwuppdiwupps konnte der auf alle möglichen Sachen zugreifen. Es war Gott sei Dank nicht mein Netzwerk, allerdings bin ich mir relativ sicher, dass
das war das von Kasi. Aber was macht man in so einer Situation? Also kann man sich überhaupt irgendwie schützen, oder ist es einfach so, hoffentlich wird es das Smart Home neben mir und nicht meins?
Also ich glaube, dass also die Komponenten schon eine wesentliche Rolle spielen. Also je besser, desto sicherer ist es auch. Ich traue es mich fast gar nicht sagen, aber ich wäre sehr, also ich muss auch dazu sagen, dass ich ein bisschen gucke, wie ist denn das Regime auch aufgestellt, wo das Produkt denn herkommt.
Die absolute Sicherheit gibt's nie, aber die gibt's ja nirgendwo im Leben. Aber vielleicht gibt es ja ein paar technologische Entwicklungen, die da irgendwie auch in die Richtung gehen, in Richtung Sicherheit. Gibt es irgendwas so auf eurer Wunschliste, was besonders vielversprechend ist?
Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht unter der Überschrift Sicherheit nennen. Aber so generell, wir reden sowieso bei fast jedem Thema über KI. Und ich denke, dass das irgendwie einfach auch so einen großen Impact haben wird auf Smart Home. Alleine, dass diese ganze Sprachassistenz sich auf so einem Level gerade entwickelt, wo du ganz normal umgangssprachlich reden kannst. Genauso irgendwie hoffe ich mir das irgendwie über KI. Und wenn ich noch eine Sache nennen könnte, dann wäre das der Meta-Standard. Und da würde ich mir dann irgendwie einfach wünschen und erhoffe mir das, dass wir entweder über Meta oder irgendeinen anderen Standard irgendwie, der sich ergeben wird, in ein paar Jahren einfach sehr geschmeidig jedes Gerät einfach kaufen und nutzen. Das fehlt mir noch beim Smart Home ein bisschen.
Welche Smart Home Gadgets bei Casa Casi der absolute Reinfall waren und ohne was die Jungs in ihrer WG gar nicht mehr leben könnten? Und nach welchen Trends solltet ihr auf dem Smart Home Markt Ausschau halten? Darum geht es am Samstag in der neuen Podcast-Folge Das ganze Gespräch. Habt ihr eine Wunschliste für eure smarte WG? Was steht da als nächstes drauf? Was wird als nächstes angeschafft?
Ich mag unseren Kühlschrank. Tatsächlich hätte ich gerne echt einen smarteren. Also einen, der so
Kamera
am besten...
Mit Kamera drin, dass du beim Einkaufen gucken kannst, was du noch so hast.
Ja, genau, der so den Überblick oder mir den Überblick gibt, was habe ich denn jetzt gerade drin oder sowas. Oder einer, der mir sagt irgendwie, Kollege, zwei Eier nur noch, dass du mal hier bestellst. Oder am besten selber bestellst, so, weißt du. Das muss smarter gehen als ich muss mich hier um alles kümmern.
Übrigens habe ich da auch den Kollegen Pallenberg neulich getroffen bei einem Samsung-Event, wo es auch sehr, sehr stark um Smart Home ging. Smart Home in der Küche war so ein bisschen das Thema. Das Szenario war, der Kühlschrank weiß, was innen drin ist, in seinem Bauch sozusagen. Und du guckst dann und sagst, gib mir mal ein paar Rezepte. Und die werden ja ausgespuckt auf deinem Smartphone. Dann kannst du auch direkt das an den entsprechenden Ofen schicken, die Temperatur ist alles vorheizen, wird dann genauso gemacht, und es ist ein eingebauter Airfryer drin, und also das ist schon relativ cool, ehrlich gesagt. Ich meine, schnippeln musst du noch selber, der Roboter fehlt eben, aber der kommt ja auch irgendwann.
Ja, aber dann muss ich ja immer noch die Sachen aus dem Kühlschrank nehmen und irgendwie in den Ofen kriegen. Das ist mir schon wieder zu viel. Ich stelle mir eher so ein Kühlschrank-Thermomix-Hybriden vor. Der muss sehen, ich habe hier die Zutaten, daraus kann ich das und das machen. Und dann brutzelt der so vor sich hin. Ich kriege da gar nichts mehr mit, der serviert dann nur noch. So. Wenn's das ja, also in 2-3 Jahren nicht auf dem Markt gibt, dann möchte ich nochmal ein ernstes Wort mit Samsung und Konsorten sprechen und LG und wie sie alle heißen. Dann ist da was nicht richtig gelaufen.
Bei dem Gespräch wäre ich gern dabei. Aber ist das die Technologie, die ihr euch wünscht in 5 Jahren? Oder was erwartet ihr so? Was kommt in 5 Jahren so als nächstes großes Ding?
Ich möchte einfach nur die Dinge, die gerade schon gut funktionieren, die ich so in meinem Smart Home nicht wegdenken kann, dass das alles ja noch mehr so ein Fokus setzt auf Seamless, dass Dinge zusammenpassen, dass alles noch auf ein anderes Smart-Level gehievt wird. Ich glaube, dann wäre ich schon happy.
Ich glaube, diese Natürlichkeit, die wird jetzt als nächstes Einzug erhalten in unsere Wohnzimmer, dass wir mit den Leuten, mit den virtuellen Leuten sprechen können, dass die uns dabei intuitiver helfen können. Lichtschalter werden obsolet. Ich würde es nicht in eine Lichtschalterfirma investieren wollen. Dass das ganz normal sein wird, über Stimme oder vielleicht sogar über Blicke irgendwann die Dinge steuern zu können.
Ich freue mich, wenn ich dann bei euch ins super-duper Casa-Casi-Haus vorbeikomme und das da genauso ist und der Kühlschrank-Hybrid in der Küche dann schon irgendwelche Pizzas macht. vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr ladet mich dann auch mal ein ins Casa-Casi-Haus.
Ja, dringend. Ich bin da sehr sicher, doch freue ich mich schon drauf.
Nächste Woche gibt's auch auf dem Kanal von Casa Casi eine Crossover-Folge. Da bin ich dann bei euch zu Gast und ich bin schon gespannt, ob ihr mich komplett rausgeschnitten habt oder nicht.
Erfahrungsgemäß nehme ich eher den Fabi raus.
Ja, genau. Und wir schneiden auch gar nicht so viel. Das ist ja oft das Problem an der ganzen Nummer.
Und alle jetzt, wer ist Fabi? Die Stimme habe ich in diesem Podcast gar nicht gehört.
Kommt der denn so spät erst her?
Ich danke euch. Cool, dass ihr am Start wart. Verpasst also nicht die neue Folge Casa Casi und auch nicht unsere neue Podcast-Folge Das ganze Gespräch am Samstag. Alles rund um das Smart Home gibt es dort von Casa Casi. Und wie ihr smart mit eurem Smartphone im Sommer umgeht, so viele Alliterationen, das hört ihr jetzt.
Tech Check.
30 Grad und Sonne. Das ist nicht gut für die Technik, besonders fürs Smartphone. Einige haben ja schon eine Überhitzefunktion, die dann erstmal alles stoppt, bis das Smartphone wieder runtergekühlt ist, nachdem es heiß gelaufen ist. Noch besser wäre es aber, wenn das gar nicht passiert. Wie das geht, erklärt euch jetzt Timo Brauer aus dem InZ Digital Team. Hey Timo, Sommer, Sonne, 30 Grad, wie geht's unseren Smartphones im Sommer eigentlich?
Ja, die meisten Smartphones sind für Temperaturen zwischen minus 20 und plus 45 Grad ausgelegt. Hierbei ist jedoch nicht die Temperatur der Luft gemeint, sondern die Temperatur vom Smartphone selber. Also schon ab unter 30 Grad kann sich das Smartphone in der direkten Sonne auf über diese 45 Grad aufhitzen.
Was ist denn die Gefahr bei zu viel Hitze?
Wenn das Smartphone zu warm wird, können im schlimmsten Fall dauerhafte Schäden an der Hardware auftreten. Also besonders empfindlich ist ja der Akku, der bei zu hohen Temperaturen schneller altert oder im schlimmsten Fall komplett kaputt geht. Doch auch andere Bauteile vom Handy wie Displays können von zu großer Hitze Schaden nehmen.
Was können wir dagegen machen? Also außer natürlich nicht in die Sonne legen.
Genau, also wie du schon gesagt hast, das lieber in der Tasche lassen und möglichst von der Sonne schützen. Auch nicht im Auto liegen lassen, weil wenn das Auto in der Sonne parkt, wird es darin ja auch deutlich wärmer, als es draußen ist. Muss das Handy doch im Auto bleiben, weil man Angst hat, dass es am Strand kaputt geht oder geklaut wird, dann sollte man es irgendwo verstecken, wo es möglichst kühl bleibt, zum Beispiel unter dem Sitz, und es zur Sicherheit ausschalten. Das hilft auch noch ein bisschen gegen die Wärme.
Bleiben wir doch mal am Strand. Wie sieht denn das mit Wasser aus? Was können die Smartphones ab? Wenn da wasserfest draufsteht, ist das wirklich wasserfest?
Also diese IP-Klassen geben an, wie sehr ein Smartphone gegen äußere Einflüsse geschützt ist. Es sind ja immer zwei Zahlen. Die erste Zahl gibt dabei den Schutz gegen Fremdkörper wie Staub und Sand an und die zweite Zahl, wie gut das Smartphone gegen Wasser geschützt ist. Also wenn da die Zahl 3 steht, kann es bedenkenlos im Regen genutzt werden und wenn da eine 7 oder eine 8 steht, dann kann es auch zeitweise unter Wasser genutzt werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass es sich nur auf Süßwasser bezieht. Also Dinge wie Chlor oder Salzwasser im Meer sind nicht getestet und können auch wasserdichten Smartphones schaden.
Wenn das Ding dann ins Wasser gefallen ist, hilft wirklich Reis?
Ja, es kann helfen, die Feuchtigkeit zu entziehen, weil Reis eben Feuchtigkeit aufnimmt. Jedoch ist es auch kein Wundermittel und man sollte auch aufpassen, wenn man das Smartphone in Reis legt, dass kleinere Reiskörner nicht irgendwie in den Ladeanschluss kommen und irgendwas kaputt machen.
Hast du einen besseren Tipp, wenn das Smartphone ins Wasser gefallen ist?
Dann sollte man es möglichst schnell ausschalten und trocknen lassen. Und auf keinen Fall aufladen, bis sämtliche Feuchtigkeit verschwunden ist.
Timo hat auch noch einen Extra-Tipp, den ihr sonst nirgendwo lest.
Was viele Leute immer vergessen, ist die Hülle vom Smartphone. Denn in einer dicken Kunststoffhülle staut sich die Hitze und kann nicht so gut abgeleitet werden. Ohne Hülle bleibt das Smartphone kühler. Möchte man das Smartphone nicht ohne Case verwenden, kann man auf Hüllen aus durchlässigeren Materialien wie zum Beispiel Nylon zurückgreifen.
Dankeschön, Timo.
Zukunftsrausch.
Hier werfen wir mit euch einen Blick in die Zukunft. Und die Zukunft der Apple Vision Pro ist schon herangerauscht, zumindest endlich in Deutschland. Der Verkauf geht jetzt endlich los. 4.000 Euro kostet die Computerbrille. Lohnt sich das? Das beantwortet euch Fabi von unserem Podcast-Nachbarn Kasa Kasi, der die Brille schon getestet hat. Fabi, ist die Apple Vision Pro einfach echt ein teurer Spaß oder mehr?
Es ist ein relativ teurer Spaß, der aber auch durchaus seinen Nutzen haben kann. Auf der einen Seite gab es die eine oder andere Enttäuschung, nämlich dann, denn die normale Welt, die sieht dann auch bei der Apple Vision Pro etwas grisselig aus. Man merkt eben, man hat eine Brille auf und es ist nicht so, dass man einfach irgendwie durch ein Glas schaut oder sowas. Das ist nicht so. Aber das gilt nicht, explizit nicht für die ganzen Apps. Die Apps und die Filme, das ist Wahnsinn, wie gestochen scharf das alles ist. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und das andere ist, gleichzeitig der Nutzen für viele wahrscheinlich so groß werden dürfte, für diejenigen zumindest, die sich's leisten können. Das ist das ganze Thema Immersive. Ganz zum Schluss habe ich da eben Zusammenschnitte gesehen von dem, was da auf uns zukommt. Fußballspiele, Basketballspiele, Blick in die Kabinen, wo man wirklich das Gefühl hatte, man ist auf dem Platz mit dabei oder oberhalb des Tores und du hast das Gefühl, du bist damit Teil des Ganzen. Das ist wirklich so cool gewesen.
Was kann denn die Apple Vision Pro?
Sie ist letztlich erstmal eine VR-Brille. Ansonsten ist sie letztlich ein Minicomputer, den man vor den Augen trägt. Sie kann eigentlich alles, was wir von unseren Computern her kennen, nur in größer und schöner und erstaunlicher. Das Gesamtpaket, und das kann ich auf jeden Fall sagen, also mit Content, der eben zur Verfügung steht, Filme, Sportveranstaltungen oder auch Spiele auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben normales Arbeiten. All das in Kombination mit diesen professionellen Möglichkeiten, die andere Brillen eben vielleicht schon in dieser Art und Weise bieten, das macht die Apple Vision Pro zu einem echt besonderen Erlebnis.
Ich habe auch schon Bilder von dir gesehen mit der Brille. Ist das Teil wirklich bequem? Gerade auch für Brillenträger wie mich, so ganz dezent sieht die Brille ja nicht aus.
Nein, sie ist überhaupt nicht dezent, finde ich. Und man spürt, dass man Gewicht da hat und man muss halt natürlich auch den Nacken ein bisschen anspannen. Und ich weiß nicht, wie gut es dann nach 3 oder 4 Stunden ist. Und das andere ist Brillenträger, ja, na gut, also Apple bietet ja letztlich an, eigene Linsen einzusetzen. Das bedeutet, du wirst keine Brille drunter anhaben. Das heißt aber auch, dass diese Brille halt wirklich ganz und gar auf dich erstmal eingestellt ist.
Was glaubst du, ist die Apple Vision Pro die neue digitale Realität oder die nächste Google Glass?
Ich glaube weder noch. Es ist nicht die neue digitale Realität, denn die Realität ist, jetzt wird's philosophisch, aber meine Realität, meine echte Welt ist die echte Welt. Aber das wird nicht für alle Leute gelten. Ich glaube, dass einige Leute sich in dem neuen digitalen Content durchaus verlieren können. Aber eine neue Google Glass wird es nicht. Es wird kein Flop. Das glaube ich nicht. Dafür hat Apple viel zu viel investiert. Dafür ist das Ding auch viel zu cool. Wenn da Content kommt, dann kommt auch das Interesse immer mehr. Da steht alles ganz am Anfang und das wird so vieles noch verändern. Da können wir noch nicht mal richtig dran denken. Abwarten, Tee trinken und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir am Ende des Tages in ein paar Jahren sehen, ach du grüne Neune, Wahnsinn, was das jetzt letztlich alles gebracht hat. Das wird dann sicherlich Teil unserer Realität werden, aber ich hoffe, also ich denke nicht, aber ich hoffe es vor allem auch nicht, dass sie unsere Realität irgendwann ersetzt.
Dankeschön, Fabi. Mehr über die Apple Vision Pro lest ihr in Fabis Artikel. Ich habe ihn in unseren Shownotes verlinkt. Für Fabi ist die Apple Vision Pro also ein Favorit. Und um Favoriten geht es auch jetzt.
Favoriten.
Nachdem Samsung den Galaxy Ring vorgestellt hat, werden in Zukunft noch mehr Gesundheitswearables auf uns zukommen. Ob Uhr oder Ring. Wie wichtig Gesundheitstracking ist und sein kann, darüber haben wir schon in unserer Podcast-Folge 7 gesprochen, Technik beim Sport, zusammen mit David Klinkhammer von der Deutschen Sportakademie. Welche Gadgets wir euch aus der Inside Digital Redaktion und von NextPit empfehlen, das erzählt euch Camilla Rinaldi. Sie antwortet uns auf Englisch. Was können Wearables in Bezug auf Gesundheit eigentlich schon? Würdest du empfehlen, die in der Richtung auch zu nutzen?
Consumer Wearables like the Apple Watches and the Galaxy Watches, they are not suitable for healthcare analysis. They lack the certifications required to be used as medical devices. On the other hand, I believe these devices can still give you an approximation of your health statistics and can be used to monitor your heart rate, your HRV, and even blood pressure. But we should keep in mind that they are not as precise as medical certified devices, even though they can still indeed save lives.
Was sind denn deine Top 3 und warum?
I'm a digital health enthusiast, and as such, I carry a bunch of wearables attached to my body. And my first choice at the moment is the Whoop. This is a fitness tracker that doesn't have a display. It's practical to use and has a user-friendly interface. I like it because it translates all the data collected in a useful and easy way to understand. It can be a bit general, though, with some sleep metrics sometimes, but overall, it's great as a wellness and fitness device. My second favorite gadget is the Apple Watch Series 9. That is one of the most precise sleep stage trackers that I ever tested. As my third choice, I will just add a little bit of a spice in the list. I'm currently testing smart rings. I would mostly suggest it for health monitoring. It's great for sleeping with, and typically you don't even feel that you are wearing one of these. At the moment, I'm using the Rincon smart ring, but I'm also really curious about the new Samsung Galaxy Ring and also recently released Amazfit Helio Ring.
Wenn ich mir jetzt einen smarten Ring oder eine Smartwatch kaufen will, worauf sollte ich achten?
I would suggest paying attention to three main things. First, it should fit well and be comfortable. Second, it should come from a company that you trust. Read the privacy policy and check how often the company sends out software updates. Third, don't take the data too seriously. Consumer wearables are not as accurate as we would like them to be, so use the information to balance your lifestyle, your workout routine, and your diet, but don't let it control you. You should be in control of your health, not your smartwatch. Remember that.
Dankeschön, Camilla.
Freu dich auf morgen.
Jede Übermorgen-Folge endet mit einer guten Nachricht. Die heute kommt aus den USA, genauer gesagt aus dem Bundesstaat Tennessee. Dort gibt es jetzt zum ersten Mal ein US-Gesetz, das Kreatives vor der künstlichen Intelligenz schützt. Das Gesetz heißt, Achtung, langer Name, Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act. Oder auch kurz, ELVIS. Das ist natürlich kein Zufall, denn es geht um den Schutz der Stimme und des Bildes. Ursprünglich wurde schon Elvis die Identität geklaut und jetzt geht es um das Urheberrecht auf die Einzigartigkeit von Körper, Gesicht und Stimme. Und das gilt auch für eine KI. Und von der gibt es in der smarten Tech-WG der Jungs von Casa Kasi ohnehin genug. Bei Kasi und Fabi habe ich nachgefragt, worauf freut ihr euch morgen?
Ich freue mich auf morgen, weil wir einfach nicht auf dem Zettel haben heute, welche coole Erfindung morgen um die Ecke kommen könnte.
Ich freue mich auf morgen, weil Wochenende dann ist.
Und ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's ja schon am Samstag, das ganze Gespräch mit Casa Kasi und die smarte Tech-WG. Und Donnerstag in 2 Wochen kommt dann schon die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.